Heute aber flimmerten die Farben der Bilder vor seinen Augen und der Schrank schien im Gleichschritt der braunen Herren zu wanken. Jäh wünschte er sich, das zu tun, was in Kürze der Vater tun würde, auf dem Absatz kehrt machen und aus der Wohnung flüchten. Aber das durfte er nicht. Es wäre Verrat gewesen. Er durfte die weinende Mutter in ihrem Kummer nicht verlassen, wie man einen uralten Dackel verließ. »Wir reden nicht von deiner ewigen Kunst, sondern von Hedi«, schrie die Mutter tränenblind. Der Schrank verschwamm vor Michaels Augen. Alles verschwamm, löste sich auf wie ein Aquarell, über das jemand ein Glas Wasser kippt. »Von Hedi, die sie zum Tier gemacht haben, die sie Ungeziefer und Dreck nennen!« »Ich kann es doch auch nicht ändern«, schrie der Vater, und die schwellenden Adern an seinem Hals schienen gleich platzen zu wollen. »Ich kann es verdammt nochmal nicht ändern, selbst wenn ich mir einen von denen da unten hole und ihn hier im Gebälk aufhänge.« Sie schrien sich die Seele aus dem Leib. Danach war es still. Michael konnte wieder klar sehen, und auch der Druck in seinem Hals ließ nach. Mit schweren, wie trunkenen Schritten ging der Vater zur Mutter und legte steif seine Arme um sie. Die Mutter erhob sich, ließ ihren Körper gegen seinen fallen. Beide weinten, und Michael fühlte eine Erschöpfung, die es ihm unmöglich machte, länger stehen zu bleiben. Er sackte auf dem Boden zusammen und blieb sitzen, sah den Wolken zu, die über dem Schildkrötenpanzer schnell vorbeitrieben, und dem Regen, der gerade anfing, gegen das Glas zu prasseln. Das Prasseln war fein, wie das Bimmeln des Windspiels, das sich im Luftzug bewegt hatte, wenn er an Tante Hedis Bücherei gekommen war. Tante Hedi hatte ihm Indianergeschichten aus einer ellenlangen Reihe grüner Bücher vorgelesen, und das Windspiel hatte ihr die Mutter geschenkt, weil es Tante Hedi im Laden so gefallen hatte. Aber daran, behauptete die Mutter, könne er sich unmöglich erinnern, weil er noch zu klein gewesen war. Später kamen Etta und Inge, brachten Suppe, Schnaps und Trost, heizten den Kanonenofen an, hängten Michael einen gefütterten Damenmantel um. Sie setzten sich alle so dicht zusammen, wie sie konnten, und ließen die Mutter reden. Sie war meine Freundin. Schon ehe ich Edgar kannte, als ich ganz allein in der Welt stand. Dass sie Jüdin war, hab ich doch gar nicht gewusst. Danach hat früher doch kein Mensch gefragt. Dass die Mutter von Tante Hedi in der Vergangenheitsform sprach, bedeutete, dass Michael sie nicht wiedersehen würde. Die Indianergeschichte aus den grünen Büchern hatten sie nie zu Ende gelesen. Was die Mutter erzählte, war wie eine der Zeichnungen, die der Vater für misslungen hielt und zerriss. Die Fetzen, die Michael fand, fügte er zusammen, und auch wenn Teile fehlten, entstand am Ende ein Bild. Die Mutter hatte Tante Hedi besuchen wollen. Sie fuhr, wenn auch selten, noch immer dorthin und brachte manchmal ein Buch für Michael mit. Eines war Puh, der Bär, gewesen, das Michael geliebt hatte und das Hauptlehrer Burkhardt für kindisch, albern und ohne erzieherischen Wert hielt. Heute hatte die Mutter weder Tante Hedi noch Onkel Fritz im bunten Haus angetroffen, und das hatte sie in Schrecken versetzt, weil Tante Hedi sich auf ihren Besuch gefreut hatte und Onkel Fritz sich ja vom Haus nicht gut entfernen konnte. »Ich bin gleich zum Bahnhof gerannt. Der Himmel weiß, warum ausgerechnet zum Bahnhof.« An den Bahnhof erinnerte sich Michael. Er hatte ein bemaltes Dach, das nach Regenschauern schillerte. Auf dem Platz vor dem Bahnhof mit dem schillernden Dach hatte die Mutter Tante Hedi entdeckt und Onkel Fritz. Um zu den beiden zu gelangen, hatte sie sich durch einen Ring von Menschen drängen müssen, wie im Tierpark Hellerbrunn, in den Tante Hedi einmal mit Michael gegangen war. Der Holzheimer hat auch da gestanden, hat gegafft wie die anderen, und es hätte nur noch gefehlt, dass er gejohlt oder Dreck von der Straße aufgehoben und nach Hedi geschmissen hätte. Derselbe Holzheimer, der sich von Hedi hat durchfüttern lassen und den Hedi noch gewarnt hat, er soll sich nicht so weit aus dem Fenster hängen. Der macht sich mit denen jetzt gemein, baut Häuser für die, steht am Bahnhof und gafft. Sie weinte wieder. »Machen doch alle«, murmelte der Vater und tätschelte linkisch ihren Arm. »Wen die Braunen nicht verpuffen lassen, der läuft bei ihnen mit.«